Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für alle Menschen, die jetzt hier gegenwärtig sind, die gekommen sind, um dir zu begegnen, die gekommen sind, um dich anzubeten, um frohe Botschaft zu hören. Bitte segne auch diejenigen, die mit Fragen kommen, dass Fragen beantwortet werden, dass Menschen, die traurig sind, neuen Mut bekommen. Herr, ich bitte dich, dass unsere Herzen geöffnet werden für dein gutes Wort, Herr. Wir dürfen so dankbar sein für dein Wort und für deine Gegenwart. Komm mit deinem Heiligen Geist und mach unsere Herzen weit, dass wir dein gutes Wort empfangen können. Und ich bitte dich dafür, dass dir meine Worte gut gefallen und dass sie den Menschen zum Segen werden. Amen. Ja, wir sind mitten in der Dezemberzeit jetzt. Die Adventszeit ist ja schon über den Mittelpunkt hinaus. Danach folgen die schönen Weihnachtstage. Und wenn Weihnachten vorbei ist, dann kommt es ja immer zu so einem Jahresrückblick. Damit ist ja auch immer das Fernsehen voll. Man schaut zurück. Das ist eigentlich so eine typische Sache, wenn ein Jahr vorbeigeht. Und ich habe auch schon mal zurückgeschaut. Das war so zum Wechsel von November auf Dezember und habe mir mal so einen Zettel und einen Stift genommen und habe mal drüber nachgedacht, worüber so gepredigt wurde jetzt im letzten Jahr, was mir hängen geblieben ist, was mir wichtig ist und habe das dann mal alles aufgeschrieben, ohne nochmal irgendwie im Internet zu gucken, wie die Predigten betitelt wurden. Also ich wollte wirklich sehen, was bei mir übrig geblieben ist davon. Dann konnte ich mich daran erinnern, dass zum Beispiel gepredigt wurde, dass das Reich Gottes jetzt schon mitten unter uns ist und dass das unser Leben prägen sollte, dass das unser Leben verändern sollte, dass wir das jetzt schon leben können. Weiterhin wurde gepredigt über die Kraft des Namen Christi. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir auch eine Predigt gehört, die unter dem Titel stand, der gute Kampf des Glaubens. Dann erinnere ich mich an eine ganze Predigtreihe vom Roland. Er hat gepredigt über die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde. Es ist ja wichtig zu wissen, was wir zu tun haben als Gemeinde, wofür wir berufen worden sind. Und dann war vor 2 Wochen ja auch am ersten Advent eine Adventspredigt, die mir so im Herzen geblieben ist. Jesus soll in unserem Herzen ankommen. Das ist ja Advent. Jesus ist vor 2000 Jahren auf dieser Welt angekommen. Er wird wieder ankommen, um seine Gemeinde in den Himmel zu heben. Aber auch jetzt, hier und heute, soll er mitten in unseren Herzen ankommen. Wir haben aber auch was gehabt, was nicht gepredigt wurde, nämlich den Vers, der am Jahresanfang gezogen wurde. Da haben wir im 2. Petrusbrief gelesen, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das fand ich ein bisschen schade, weil das eine unheimlich wichtige Botschaft war oder ist. Es war Petrus' letzte Botschaft an die Gemeinde. Der zweite Brief wurde ja geschrieben, kurz bevor er getötet wurde. Und das war so quasi das Letzte, was er der Gemeinde noch mitgeben konnte. Wachst in der Erkenntnis Jesu Christi. Das war ihm das Herzensanliegen, was er gebraucht hat. Da gab es ja so viel falsche Lehre über Jesus und er hat gesagt, hier, wachst in der Erkenntnis, dass man da sattelfest ist, sozusagen. Jetzt habe ich dieses Ganze so zusammengelistet unter dem Titel Mein Jahresrückblick und dann habe ich mal geschaut, wo liegt die Gemeinsamkeit da drin. Und da ist mir ein griechisches Wort dafür eingefallen, das nennt sich Eusebia. Und jetzt werden vielleicht manche lachen, warum sagt er nicht einfach ein deutsches Wort? Warum unbedingt ein griechisches Wort? Das hat auch einen Grund, nämlich dieses Wort Eusebia ist in ganz vielen Bibelübersetzungen ganz unterschiedlich übersetzt. Zum Beispiel mit Frömmigkeit in der Zürcher Bibel, mit Gottesfurcht in der Schlachter 2000, mit Gottseligkeit in der Menge. Janssen übersetzte mit rechter Ehrfurcht. Luther, in der Luther 84 steht einfach das Wort Glaube da. Und dann gibt es noch eine Fußnote in der Elberfelder, die das besonders präzise wiedergibt, nämlich die rechte oder beziehungsweise gute Gottesverehrung. Eusebia ist gute Gottesverehrung. Und wenn wir diese Themen hier so sind, da werdet ihr mir ja zustimmen, dass diese Themen alle mit guter Gottesverehrung zu tun haben, nämlich ein Leben, so wie es Gott gefällt. Ach ja, ich muss ja einschalten. Sehr gut. Genau, hier haben wir das nochmal zusammengefasst. Und das Schöne an diesem Wort ist ja auch, dass das ganz viele verschiedene Facettierungen des Glaubens darstellt. Nämlich, das wurde besungen, dass Gott zum Beispiel uns Freude schenkt. Die Gemeinschaft mit Gott soll Freude in unser Herz bringen. Allerdings ist natürlich auch ein Leben in der Nachfolge auch immer mit Ernsthaftigkeit verbunden. Da gehört Konsequenz mit dazu. Und das kann man zum Beispiel in dem Wort Frömmigkeit erkennen. Weiterhin ist es für jeden Gläubigen maßgeblich, dass derjenige, der gläubig geworden ist, erkannt hat, dass er Gott nicht ebenbürtig ist. Gott steht über uns, er ist Schöpfer und wir sind nur die Geschöpfe. Deswegen sollen wir auch Gott fürchten und ihn anbeten. Das wird in den Wörtern auch deutlich. Und ich möchte es mal betonen, dass das ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema ist. Viele von uns sind ja mit der Bibel groß geworden und sind kirchlich aufgewachsen. Und für die ist das jetzt vielleicht jetzt nicht direkt was Neues. Aber wenn wir uns jetzt mal reinversetzen in den Menschen, der noch nie was davon gehört hat, für den muss das doch das größte Thema überhaupt sein. Wie kann ich Gott angemessen verehren? Wenn ich zum Beispiel ein Gedankenspiel mache und mir mal so einen Menschen vorstelle oder eine kleine Völkergruppe, die in der Südsee lebt, die haben ja gar nichts, die haben keinerlei Offenbarung, die haben eine Schöpfung, die können Sie sehen, die ist wunderbar angeordnet, da ist eine Regelmäßigkeit dahinter. Da ist Tag und Nacht, da kommt Winter und Sommer, da kommt Aussaat und Ernte, also da ist eine Regelmäßigkeit drin, da ist eine Ordnung drin. Wenn ich gerade auch so an schöne Tiere denke, die es da gibt, also riesige Schildkröten oder bunte Vögel oder so, da ist ja irgendwas von Gottes Herrlichkeit auch sichtbar und da ist was von Gottes Ordnung sichtbar. Da kann man eindeutig sagen, das kann nicht aus dem Zufall entstanden sein. Und ein zweiter Punkt, den so ein Mensch, der eigentlich quasi nur mit dem, was unmittelbar vor ist, was er erkennen kann, ist die Moral, die in uns angelegt ist, unser Gewissen. Dass wir zum Beispiel wissen, dass es schlecht ist, einen anderen Menschen zu schlagen. Das weiß jeder Mensch, das muss man nicht beigebracht bekommen. Aber dann hört es auch schon auf. Und dann wird dieser Mensch, der dort lebt, ohne diese Offenbarung, wird feststellen, dass ihn das Leben vor große Herausforderungen und große Nöte stellt. Zum Beispiel, lass mal einen Blitz dort in so eine Holzhütte einschlagen und das Haus brennt ab und das, was er sich vielleicht mühevoll über Jahre aufgebaut hat, das ist mit einem Schlag weg. Oder es gehen Leute, irgendwann Leute aufs Meer hinaus, um dort zu fischen und sich eine Nahrungsgrundlage zu schaffen. Und dann kommt aber ein Sturm auf und diese Menschen kommen um. Die Menschen, die Angehörigen, die werden dann furchtbar entsetzt und traurig sein über so eine Tragödie. Und da ist es fast nicht verwunderlich, wenn solche Menschen dann solche Ideen entwickeln, dass es zum Beispiel einen Gott des Meeres gäbe oder einen Gott des Gewitters oder einen Gott der Ernte oder so. So wie man das halt von den alten Römern kennt, von den alten Griechen. Also und so hat uns ja auch, wer jetzt letzte Mal mit da war, als der Benno Bratz da war, der hat uns da so eine kleine Geschichte erzählt. Da war ein Mensch in Afrika, der hat so einen kompletten Glaubenskurs mitgemacht. Am Ende hat er sich auch taufen lassen und plötzlich war er aber von der Gemeinde verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Das hat die Leute natürlich für ein Rätsel erstmal gestellt, bis dann so ein erfahrener Missionar gesagt hat, dieser Mensch, der sich dort taufen lassen hat, der wollte nur noch einen zusätzlichen Zauber haben. Also für ihn war das nicht irgendwie göttliche Offenbarung, der hat das halt als ein zusätzliches Mittel gesehen, diese Taufe, um auch diesen Jesus quasi zufriedenzustellen. Also der dachte, wenn er sich allen möglichen Göttern und Geistern unterwirft, da hat er Frieden und dann geht es ihm gut. Ihr seht also, es ist, wie wichtig das wirklich ist, da einen Einblick zu haben, wie gute Gottesverehrung aussieht. Und da wollen wir uns diese gute Gottesverehrung anschauen, wie sie im 1. Timotheus 3, Vers 16 uns offenbart wird. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Diejenigen von uns, die jetzt so, wie ich das schon mal gesagt habe, so christlich sozialisiert sind, die werden erst mal zwei Sachen jetzt feststellen, wenn wir uns den Text anschauen. Erstens, in dem Text wird von Jesus Christus gesprochen. Das sollte jedem Christen gleich auffallen. Und das Zweite, dass wir hier so eine Art Glaubensbekenntnis haben. Viele Ausleger gehen davon aus, dass das ein altes, vielleicht ein altes Kirchenlied war oder so, wo halt der Glaube an Jesus Christus bekannt wurde. Der Paulus, der spricht ja, schreibt ja diesen Brief an Timotheus und er spricht davon, dass es ein großes Geheimnis ist. Also nochmal, auch Paulus hat das so gesehen, diese Gottesverehrung, das ist das Wichtige, das Zentrale in unserem Leben. Deswegen sagt er, es ist ein großes Geheimnis. Das ist für uns ein Signalwort. Ich habe hier eine Lutherbibel mit vorne. Da sind ja viele wichtige Bibelverse in den Lutherbibeln so fett gedruckt. Das kann die in der Antike natürlich nicht. Deswegen haben die häufig solche kräftigen Wörter benutzt, um Dinge besonders hervorzuheben. Manchmal wurden auch einfach zwei Sätze hintereinander wiederholt, aber halt bloß ein bisschen anders ausgedrückt, damit man das gleich erkennen kann, dass das von besonderer Wichtigkeit ist. Und in meiner Lutherbibel hier ist auch dieser Vers auch einer dieser fettgedruckten Verse. Sollte also, wenn wir so einen Vers lesen, sollten wir aufmerksam sein, dass wir da nicht einfach drüber lesen. Und ganz wichtig ist auch, dieses Zeugnis über das Geheimnis der Gottseligkeit ist nicht nur von größter Wichtigkeit, sondern es ist auch zuverlässig. Es ist anerkannt. Und auch dort ist dieses Wort im Griechischen so zu verstehen, anerkannt bedeutet, wenn verschiedene Menschen das Gleiche sagen. Wenn du kannst zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, irgend so ein Mensch, also zum Beispiel so einer, der jetzt noch nichts vom Glauben weiß, der geht auf den Christen zu und fragt, was ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder der Gottesverehrung? Er antwortet, Jesus Christus. Dann geht er zum nächsten Christen hin, fragt wieder die gleiche Frage und wieder kommt die Antwort, Jesus Christus. Das bedeutet das. Das ist ein übereinstimmendes Bekenntnis, so könnte man das sagen. Da gibt es keine Diskussion dazu. Jetzt wollen wir das mal schauen, was das für uns zu sagen hat. Und vor allem versuchen wir uns mal reinzudenken in so einen Menschen, der wirklich noch von nichts weiß. Wenn du dem sagst, Gott ist geoffenbart im Fleisch, dann kann man daraus schon mal drei Sachen erkennen. Erstens, dass Jesus Christus, von dem hier gesprochen wird, Gott ist, aber dass er auch Mensch geworden ist. Und drittens, dass er gezeigt hat, wie Gott ist. Jesus hat Gott geoffenbart, indem er Mensch wurde. Johannes sagt es ja so, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber durch Jesus Christus ist Gott offenbar geworden. Und für jemanden, der das noch nicht weiß, für den muss das doch eine Riesenüberraschung sein. Jemand, der Gott ist, ist höher als diejenigen, die hier auf der Erde leben. Und dann wird jemand so Erhabenes lässt sich herab, Mensch zu werden. Denken wir an Weihnachten, da haben wir immer diese Krippe mit diesem kleinen Baby zu sehen. Und dieses Baby ist der Schöpfer der Welt. Das ist doch was Bombastisches. Und dass sich so eine Person so herablässt, das zeigt ja, dass Jesus demütig ist. Wer kann sich schon einen demütigen Gott vorstellen, so ohne weiteres? Da kommt kein Mensch drauf. Und Jesus Christus hat sich vorgestellt als derjenige, der demütig ist und sanftmütig. So hat er das gesagt, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Auch das wird für so eine Person eine große Überraschung sein. Ich habe das vorhin gesagt, da können Tragödien passieren im Leben. Da kann dein Haus kaputt gehen, da kannst du Menschen verlieren, mit Krankheit geplagt sein. Da werden die Menschen bitter und denken, wo ist denn Gott in solchen Situationen? Kann es überhaupt Gott geben und kann Gott gut sein, wenn Gott sowas zulässt? Das ist doch eine häufig gestellte Frage, die man auch immer wieder hört und auf die man eine Antwort haben sollte. Aber Jesus stellt sich vor als derjenige, der sanftmütig und demütig ist. Und er hat das bewiesen, als er auf diese Erde kam. Er hat sich wirklich jedem Menschen zugewandt. Jeder konnte bei ihm Hilfe finden. Er hat Menschen nicht nur gute Worte gegeben, sondern er ist auch aktiv geworden. Er hat diese Menschen geheilt, er hat die befreit von bösen Geistern. Er ist nicht tatenlos geblieben. So können wir das Wesen Jesu, des lebendigen Gottes, der Mensch wurde, als demütig, sanftmütig und barmherzig zusammenfassen. Und zwar ist er wirklich auf jeden Menschen zugekommen. Da war keiner ausgeschlossen, selbst Menschen, die in der Gesellschaft am Rand waren, wie Zöllner oder Prostituierte oder auch Ausländer und so. Also das waren die, die dort für nichts geachtet wurden. Aber Jesus hat diese Menschen gesehen. Er hat ihnen geholfen. Das ist schon mal eine Sache, für die man unheimlich dankbar sein kann und von der man sich auch wirklich, wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist, immer wieder überraschen lassen sollte. Jetzt denken wir uns wieder an den Menschen zurück und der fragt sich vielleicht, okay, das klingt ja gut, aber woher weiß ich, dass das wahr ist? Nun sagen wir, ja, dieser Jesus, der ist auch gerechtfertigt im Geist. Das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger zu verstehen, was bedeutet gerechtfertigt im Geist. Nun, wenn wir als Menschen zusammenleben, jeden Menschen, den wir kennenlernen, das dauert nicht lange, da werden wir feststellen, dieser Mensch hat Fehler. Die einen sind ungeduldig, die anderen werden schnell laut, wenn was schief geht. Andere Menschen haben auch andere Probleme mit Süchten und solchen Sachen, die sind jeden Tag in der Kneipe zu sehen. Oder die Liste ist ellenlang, aber jeden, den wir kennen, wir haben doch noch nie jemanden getroffen, der perfekt ist. Doch Jesus, der aus Nazareth war, der stach heraus. Der hat über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt. Und ihm konnte kein einziger Fehler nachgesagt werden. Und er konnte auch selbst sagen, wer von euch kann mich denn überhaupt einer Verfehlung beschuldigen? Er konnte selbst das ganz ernsthaft sagen, ihr findet an mir keinen Fehler. Er sagt das jetzt natürlich nicht im Stolz, sondern wir kommen dann noch dazu, warum er das so betont hat. Aber wenn wir wirklich Perfektion aus biblischer Sicht betrachten, dann bedeutet das, dass wir immer alles Schlechte unterlassen. Es bedeutet dazu, dass wir alles Gute tun. Und es bedeutet sogar noch, dass unsere Motive die richtigen sind. Das heißt, dass wir es aus Liebe zu Gott und den Menschen machen. Nicht nur, weil wir es müssen. Aber über Jesus konnte das gesagt werden. Er ist gerecht. Das ist übrigens ein juristischer Begriff. Also du kannst jemanden gerecht sprechen oder schuldig sprechen. Das ist damit gemeint, mit ihm gerechtfertigt. Aber was bedeutet, dass er im Geist gerechtfertigt wurde? Vielleicht eine kleine Geschichte dazu aus dem Johannesevangelium. Jesus hat sich ja gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Jesus kam, um zu zeigen, wie Gott ist, das Wesen Gottes zu offenbaren. Er hat Licht geschenkt über das Wesen Gottes und sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber die Menschen, die haben ihn beschimpft und haben gesagt, du hast wohl einen Schuss, du bist besessen und du bist von Sinnen. Die sind laut geworden und haben ihn bedrängt. Die haben ihm nicht geglaubt. Aber Jesus wurde gerechtfertigt im Geist. Wie ist das passiert? Kurz danach lesen wir davon, dass Jesus einen blinden Menschen geheilt hat. Und das war was Spektakuläres. Das Volk musste bekennen, dass sie noch nie so etwas gesehen haben, dass ein Blinder geheilt wurde. Und damit hat er Jesus durch seinen Worten auch zusätzliche Kraft gegeben, indem er diesen Blinden die Augen aufgetan hat, nachdem er gepredigt hat, ich bin das Licht dieser Welt. Jesus hat nie was Ungerechtes getan. Er hat kraftvolle Zeichen getan und deswegen konnte er eben auch so auftreten und sagen, ich bin das Licht der Welt und an mir ist kein Fehler. Was ist dann passiert? Dieser blinde Mensch, der hat dann den Mut gehabt, vor diesen Feinden Jesu aufzutreten und zu sagen, wenn das ein Sünder wäre, dann würde er niemals sowas tun können. Als Belohnung dafür wurde er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und war außen vor in der Gesellschaft. Aber vor Jesus hat er sich hingeworfen und bekannt, er ist der Sohn Gottes. Und Jesus wurde auch noch auf eine dritte Art und Weise gerechtfertigt durch den Geist. Stellvertretend dafür, ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Jesaja sprach: Seht, da ist euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Drei Beweise für Jesu Gerechtigkeit. Er hat nie was Falsches getan, er konnte Zeichen tun, die kein anderer tat. Und es stand sogar im Alten Testament davon, dass so etwas passieren würde. Und so wurde Jesus gerechtfertigt im Geist. Er wurde von Gott gerecht gesprochen. Doch was haben die Menschen gemacht? Die Menschen haben ihn schuldig gesprochen. Die haben gesagt, dein Anspruch, Sohn Gottes zu sein und damit Gott zu sein, ist Gotteslästerung, es gibt nur einen Gott, du bist des Todes. Und dann haben sie ihn gefoltert und ans Kreuz geschlagen. Und so ist Jesus, der Gerechte, für ungerechte Menschen gestorben. Das ist dann die Botschaft von Ostern, wie Petrus es ausdrückt. Jesus, der Gerechte, hat für uns ungerechte Menschen gelitten, um uns zu Gott zu führen. Jesus ist als Mensch geboren, um für unsere Verfehlungen zu sterben. Und was ist das Ergebnis davon? Dass wir, wenn wir wieder an ihn glauben, dürfen wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Gott muss uns nicht fremd sein. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, ist es wieder möglich, in die Freude und in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Doch unser Text ist noch nicht zu Ende. Jesus ist ja nicht nach seiner Auferstehung ist ja nicht auf der Erde geblieben, sonst würden wir ihn ja heute nach wie vor sehen und wir würden in den Nachrichten von ihm lesen. Aber es ist ja augenscheinlich, dass Jesus nicht mehr auf dieser Erde lebt. Er wurde gesehen von den Engeln. Damit wird proklamiert oder wird gesagt, dass er erhöht wurde. Er wurde, nachdem er von den Toten auferstanden ist, wurde er ein zweites Mal erhöht, indem er in den Himmel wieder aufgefahren ist. Er ist zurückgekehrt in seine Heimat und wurde gesehen von den Engeln. Doch das Wort Engel steht nicht zwangsläufig immer nur für diese geflügelten himmlischen Botschafter, wie wir uns das vorstellen. Also so ein Engel, da stellen wir uns immer so ein weißes Wesen mit großen Flügeln vor. Aber Engel bedeutet eigentlich nur Bote. Und wenn du Bibelübersetzer bist und das Wort Angelos liest, musst du dich entscheiden, ob damit ein Engel gemeint ist, der im Himmel sein Zuhause hat, oder ob damit einfach ein Botschafter gemeint ist. Und so kann man das auch erweitern und kann dann sagen, Jesus wurde eben nicht nur gesehen von den himmlischen Boten, sondern auch von irdischen Boten. Paulus schreibt an die Korinther, dass Jesus nach der Auferstehung von über 500 Menschen gesehen wurde. Also ein weiteres großes Zeichen für die Glaubwürdigkeit, für den Glauben an Jesus Christus. Und diese 500 Menschen, die sind glaubwürdige Zeugen geworden. Sie konnten das sehen, sie haben Jesus vorher gesehen. Es war allen bekannt, dass Jesus auf brutale Weise getötet wurde. Und sie haben eben Jesus auch wieder nach der Auferstehung gesehen. Und sie konnten Jesus berühren. Es war nicht einfach ein Geist, der da war, sondern es war ein Mensch wie du und ich, er war berührbar, er hat sogar gegessen. Im Lukas-Evangelium wird davon berichtet, wie er Honig und Fisch aß. Und der Thomas, der wollte das ja auch nicht glauben. Und nachdem er Jesus dann berührt hat und auch diese Verwundungen durch die Kreuzungen, diese Durchschläge hier in der Handwurzel, hat er angetastet und ist vor ihm niedergefallen und hat bekannt, mein Herr und mein Gott. Doch nach Jesu Himmelfahrt ging eigentlich der Siegeszug Christi erst richtig los. Denn Jesus wurde gepredigt unter den Nationen und geglaubt in der Welt. Er wurde von der Erde emporgehoben und er war aber trotzdem noch in Form seiner Nachfolger in dieser Welt. Und diese Nachfolger, diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, unter anderem die 500, die ihn sehen konnten dann, die sind dann losgezogen und haben gepredigt, haben ähnliche Wunder tun können, wie Jesus sie tat. Und das Wichtigste ist, sie sind vor allem selbst ein Wunder gewesen. Jesus hat vor seiner Kreuzigung den Jüngern versprochen, dass sie nicht allein sein werden, wenn er wieder bei seinem Vater ist, sondern dass sie Kraft empfangen, nämlich in Form des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist kam auf jeden, der geglaubt hat, und die Menschen waren wie völlig umgekrempelt. Da waren Menschen, wie der Petrus zum Beispiel, der vor einer Magd, eigentlich steht sogar im Text ein Kindlein oder so, das war so eine Verniedlichungsform, vor ihr hatte er Angst und hat gesagt, ich kenne den Mann dort nicht. Er hat Jesus verleugnet. Und danach war er mutig und hat vor einer riesen Menschenmenge gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Er war so mutig, dass er den Weg komplett zu Ende gegangen ist und den gleichen Tod erlitt wie Jesus selbst. Oder Menschen wie Johannes und sein Bruder Jakobus, die Größten sein wollten, die waren plötzlich ganz demütig und waren die besten Diener und haben alles nur für andere getan. Und als dieser Brief an Timotheus geschrieben wurde, dann sind ja schon 30 Jahre vergangen gewesen seit der Himmelfahrt Christi. Und da ist das Christentum schon gepredigt unter den Nationen und geglaubt in der Welt. 30 Jahre, wo diese Botschaft vom Geheimnis der Gottseligkeit bis an die Enden der Erde gegangen ist. Das war ja damals Europa, Afrika und Asien. Das war so diese Welt zur biblischen Zeit. Und innerhalb von 30 Jahren hat sich das unaufhaltsam verbreitet. Und das, obwohl diese Menschen größten Schwierigkeiten ausgesetzt wurden. Die wurden ja verfolgt, die wurden getötet, die wurden geschlagen, es wurde schlecht über sie geredet. Das waren die blanken Außenseiter. Und trotzdem konnte niemand dagegen ankämpfen. Schon als das losging, wurde ja unter diesen Schriftgelehrten und Pharisäern diskutiert, was machen wir jetzt mit dieser neuen Glaubensrichtung? Und was hat Gamaliel gesagt, der Oberpharisäer? Er hat gesagt, wenn das von Gott kommt, dann können wir eh nichts dagegen machen. Jesus ist das Geheimnis der guten Gottesverehrung. Zwei können wir uns merken. Erstens, es ist wieder möglich, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und zweitens, es ist uns auch ermöglicht, so zu leben, wie das Gott sich vorstellt. Das kann man an diesen Menschen erkennen, von denen wir da zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen. Nun ist Jesus aufgenommen in Herrlichkeit. Er ist wieder zurück in seiner himmlischen Herrlichkeit, in seiner Heimat, wo er hingehört. Aber es steht ja nicht da, er ist aufgenommen in die Herrlichkeit, sondern aufgenommen in Herrlichkeit. Und weil er ist ja selber die Herrlichkeit. Wir haben jetzt davon gehört, wie er sich in Demut erniedrigt hatte, wie der Erhabene, der die Welt geschaffen hat, selbst zum Geschöpf geworden ist. Wir haben gehört über seine Herrlichkeit, wie er Kraft hatte über den Himmel, über die Erde, über das Wasser. Die Evangelien sind voll von seinen Wundertaten, lest selber durch. Aber auch Jesus ist herrlich in seiner absoluten Einzigartigkeit. Er konnte sprechen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da gibt es keinen anderen Weg dran, auch wenn man da heute der Intoleranz beschuldigt wird. Aber nur Jesus Christus, es ist die einzige Möglichkeit, um ins Himmelsreich zu gelangen. Und Jesus ist natürlich auch verherrlicht, weil Gott, der Vater, ihm alle Geschicke der Welt in seine Hand gegeben hat. Wir haben das heute schon mal im Gebet gehört. Jemand hat gesagt, du bist Herr über diese Welt, auch wenn wir das manchmal nicht sehen. Und so ist es auch. Aber wir werden es sehen. Wir haben davon gehört, Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er 1000 Jahre über die Welt regieren. Und die Bibel verspricht uns, es wird eine andere Welt sein, eine friedliche Welt. Es wird eine gute Herrschaft sein, wenn Jesus zurückgekehrt ist. Und die Liste könnte man unheimlich verlängern, dass Jesus aufgenommen in Herrlichkeit ist. Ich hoffe, dass zumindest ein Stück von dieser Freude auch in unsere Herzen gekommen ist, wenn wir uns mit der Herrlichkeit Christi beschäftigen. Und wir wollen uns zum Abschluss noch mal kurz Gedanken machen, was nun jetzt der Text direkt für uns mit unserem Leben zu tun hat. Natürlich soll das, wie gesagt, erstmal Freude machen. Das ist halt die Gottseligkeit, diese Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn wir uns mit Theologie beschäftigen, da dann nützt das nichts, wenn wir einfach bloß unseren Kopf mit Wissen füllen, sondern soll ja auch unser Herz gefüllt sein. Unser Leben soll dadurch verändert werden. Es sollen Auswirkungen sichtbar sein, wie bei diesen Menschen, die ausgezogen haben und Christus gepredigt haben unter den Völkern. Deswegen können wir uns schon mal die Frage stellen, ist Jesus auch in unseren Herzen aufgenommen in Herrlichkeit? Und die Frage stelle ich mir selbst auch. Das ist nicht anklagend gemeint, sondern das betrifft jeden von uns, der wirklich bekennt, dass er an Jesus glaubt. Johannes sagt ja, wer den Namen des Nazareners nennt, der soll auch so wandeln, wie er gewandelt ist. Ist also Jesus wirklich der Antrieb in unserer Nachfolge, in unserer Gottesverehrung? Wenn wir jetzt nochmal dran denken an diesen Menschen, der noch nicht von nichts weiß. Es gibt ja Menschen, die werden vielleicht nie eine Bibel lesen, sondern die können bloß uns Christen beobachten. Und wenn die daraus dann ableiten, wie Gott ist, was würden die für ein Gottesbild haben? Die Frage können wir uns einfach mal so stellen. Wichtig ist mir aus dem Text, dass wir dieses Geheimnis der Gottseligkeit, uns ist damit eine Person geschenkt. Wir haben Jesus Christus vom Vater geschenkt bekommen, damit wir mit ihm zusammen leben können, und zwar immer. Es gibt ja Menschen, die finden Wochenendsbeziehungen gut, die behaupten dann, wenn ich meinen Mann zum Beispiel bloß am Samstag und Sonntag sehe, dann bleibt unsere Liebe immer frisch und damit ist alles viel besser, als wenn wir uns 7 Tage der Woche hätten. Aber das ist kein biblischer Gedanke. Im Gegenteil, wir brauchen Jesus wirklich in jedem Moment unseres Lebens. Und das soll zuerst mal Freude sein. Der amerikanische Pastor Aidan Wilson Tozer, der konnte das ganz einfach bekennen, Gemeinschaft mit Gott ist unbeschreiblich schön. Und das ist ein Wunsch, den ich auch habe, dass wir das als Christen auch bekennen können. Was können wir also noch mitnehmen darüber, dass wir wirklich gute Gottesverehrung in unserem Leben kultivieren? Paulus empfiehlt seinem Schüler Timotheus, der ja junger Pastor war, da hat eine Empfehlung ein paar Verse später. Da sagt er, übe dich selbst in der Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit ist aber zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ist also ganz trivial, wir brauchen Übung. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, brauchen wir erstmal Zeit. Wir müssen da konsequent sein. Wir müssen uns wirklich die Zeit nehmen und freischaufeln, wo wir ihn im Gebet und in der Bibel begegnen. Wo wirklich alles ruhig ist, wo man nicht gestört werden kann, wo das Handy im Flugmodus ist. Das müssen wir machen. Weil wenn ich einen Menschen kennenlernen will, also wenn ich zum Beispiel, als ich meine Frau kennengelernt habe, mit der bin ich nicht in eine laute Kneipe gegangen oder in ein lautes Fußballstadion, weil wie willst du dort jemanden kennenlernen? Da bist du ja völlig von allen Dingen, die um dich rum passieren, abgelenkt. Ne? So kann das nicht. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Zeit, wir brauchen einen Ort, wo wir Bibel lesen können und beten können. Und dieses Bibellesen soll ja auch was Übernatürliches sein. Es ist am besten, wenn du die Schrift aufgeschlagen hast und in jedem Moment, in jedem Wort, jeden Vers untersuchst, was spricht Gott da wirklich zu mir? Was will er mir damit sagen? Und du kannst ihm sofort im Gebet antworten. Du kannst ihn loben dafür, für das, was dir geschenkt ist. Du kannst Fragen stellen, bitte Herr, das verstehe ich nicht. Du kannst aber auch sagen, oh, hier muss ich Buße tun, hier hapert es bei mir noch. Aber du hast mir Jesus geschenkt, damit das anders wird. Bibellesen soll übernatürlich sein. Ich habe mal von jemandem gehört, dass er keine Freude mehr am Bibellesen hatte, weil er alles schon kannte. Und das ist doch, so hart das vielleicht klingen mag, aber das ist ein Zeichen für mich, dass er die Bibel nicht mehr im Einfluss des Heiligen Geistes gelesen hat. Aber es zeigt, hinterfragt auch mich, weil ich häufig genug solche Zeiten habe, wo ich auch in der Bibel lese und mir auch alles bloß bekannt vorkommt. Also, das betrifft natürlich nicht nur die anderen. Aber dabei bleibt es, es gibt keine Abkürzungen. Wir brauchen die Übungen. Wenn wir in der Heiligung und zunehmen wollen und Gott kennenlernen wollen, dann geht das nur über Übung. Wir brauchen Zeit dafür. Ein zweiter Punkt, den wir uns merken sollten, die Übung in der Gottseligkeit hat Verheißungen. Gott verspricht uns, Zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist, und jetzt Achtung, denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wir sollen also nicht nur zu Gott kommen, sondern auch im Glauben zu ihm kommen. Auch das klingt unheimlich trivial. Wir brauchen Übung und wir brauchen Glauben. Aber trotzdem hat dieser wunderbare Vers, der eigentlich so mutmachend ist, Gottes Nähe zu suchen, auch das hinterfragt mich unheimlich, weil wie viel Zeit nehme ich mir wirklich, um Gott zu suchen? Ich könnte in meiner Frühstückspause auf Arbeit in meinen Bibelkalender gucken und dann gucke ich manchmal doch eher in den Nachrichten und beschäftige mich mit Fußball oder anderen Sachen, die nicht so wichtig sind. Ja, wie viel Zeit investieren wir wirklich? Und das, ich mag das mal zu behaupten, die Zeit, die wir wirklich nutzen, um mit Gott in Verbindung zu bekommen, die ist proportional zu unserem Glauben. Wenn unser Glauben groß ist, viel Zeit mit Gott. Wenn unser Glauben klein ist, wird es entsprechend geringer ausfallen. Und ich hoffe, ich will uns da Mut machen, uns und mir, dass wir im Glauben zu Jesus kommen. Und als allerletztes schreibt Paulus an Timotheus: Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreif das ewige Leben. Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut, das sind ja alles Früchte, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Das kann man in Galater 5, Vers 22 lesen. Und wenn diese Früchte in uns kommen werden, dann geht das nur, indem wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes vollkommen unterwerfen. Und das ist der letzte Punkt. Wir brauchen Übung, wir brauchen den Glauben und wir brauchen absolute Hingabe. Alles muss Gott gegeben werden. Alles muss der Herrschaft des Heiligen Geistes unterworfen werden. Der Gott muss unser Herr sein über alle unsere Motive, über unser Herz, über unsere Gestaltung des Tagesablaufes, auch über unseren Besitz. Ihr habt das ja vielleicht mitgekriegt. Ich hab ja angefangen, ein Musikinstrument zu blasen, das zu lernen und so. Das macht total viel Spaß, aber auch das muss Gott unterworfen sein. Wenn Gott mir sagen würde, nein, das ist nicht deine Aufgabe, ich brauche dich woanders und du brauchst deine Zeit für was anderes, dann muss ich bereit sein, auch sowas wieder aufzugeben. Obwohl es ja niemals eine Sünde ist, das ist ja nichts Falsches. Es ist auch nicht falsch, ein Fußballspiel zu gucken oder sowas. Aber alles muss Gott unterworfen sein. Nur dann kann der Heilige Geist wirken. Gott möchte unsere völlige Hingabe. Und wir dürfen auch daran glauben, er hat uns ja so viel Gutes getan, er hat uns Jesus geschenkt, dann können wir doch auch von ihm erwarten, dass er uns weiterhin nur Gutes tun will. So sollen wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, auch eins dieser Predigtthemen. Und das möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Guter Kampf des Glaubens bedeutet nichts anderes, als immer ganz eng an Jesus dran zu bleiben. Der gute Hirte, der auf die Schafe aufpasst. Aber er kann nur da sein für die Schafe, wenn die Schafe auch in seiner Nähe sind. Jesus hat gesagt, ohne ihn können wir nichts tun. Und das sollte uns wirklich eine große Warnung sein, dass ohne Jesus läuft alles schief. Wir müssen vom Heiligen Geist erfüllt sein, dann können wir das tun, was Gott möchte. Und so lasst uns ergreifen dieses ewige Leben. Ewiges Leben bedeutet nichts anderes, als Gott, den Vater und den Sohn, immer weiter zu erkennen, ihm zur Ehre zu erleben, zu leben, sich an ihm zu erfreuen. Von Gott kommt Segen und von uns kommt Anbetung, dass wir ihm zur Ehre leben. Und das ist das ewige Leben. Das wird uns prägen bis in die Ewigkeit der Ewigkeit hinein. Das ist unsere Bestimmung. Amen.